Jetzt gibt es aber für dich zwei unterschiedliche Sichtweisen. Die eine als Trainer, der mit seinem Team, seiner Mannschaft den Aufstieg geschaffen hat. Und die andere Sichtweise, die als Geschäftsführer, als Manager hinter den Kulissen, der nochmal eine andere, möglicherweise auch eine andere Kalkulation dahinter hat. Wie unterscheidest du diese beiden Sichtweisen? Was ist dir da möglicherweise leicht gefallen, weil du die eine und die andere Rolle schon kennst? Was ist aber möglicherweise dir da auch besonders schwer gefallen oder einen deutlichen Unterschied gespürt?
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg, willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Für euch sprechen wir regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterentwicklung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Das Ganze nah, inspirierend und zukunftsoptimistisch. Und genau darum ging es in meinem Gespräch, das ich geführt habe mit Jan Gohr, Geschäftsführer von der HSC Coburg, und mit Yannick Bienaars, Geschäftsführer für Sales und Marketing von den Fraport Skyliners. In diesem Gespräch ging es um die Frage, wie Aufstieg, wie Abstieg, wie Verbleib in der Liga sich eigentlich auch auf das Businessmodell im Sport auswirken. Es ging um die Emotionen, es ging dabei auch viel um das eigene Personal, sowohl auf dem Platz oder auf dem Plateau, als auch das Personal in der jeweiligen Geschäftsstelle. Es ging dabei auch darum, was eigentlich für Zahlen und für weniger Einnahmen mit einem Abstieg einhergehen. Es ging darum, wie die Zuschauer möglicherweise auch ganz neu inspiriert werden können, wenn es denn zwar sportlich in einer anderen Liga, aber dafür dann im oberen Tabellendrittel abgeht. Es ging insbesondere auch darum, wie denn auch die sportliche Talfahrt gestoppt werden kann und dann auch die Perspektive für eine sportlich erfolgreiche Zukunft gestaltet werden kann. Und das ist das Stichwort Zukunft. Wie immer haben wir auch hier wieder unsere beiden Interviewgäste zu einem kleinen Zukunftsbild aufgefordert. Das hört ihr dann in dem zweiten Teil des Podcasts. Und jetzt freut euch einmal auf die Dreiviertelstunde mit Jan Gohr und Yannick Bienaars. Viel Spaß! Ganz herzlich willkommen heiße ich meine beiden Gäste für heute. Da sind auf der einen Seite der Geschäftsführer der HSC 2000 Coburg, zweite Handball-Bundesliga, ehemaliger Trainer und hat Erfahrung in unterschiedlichen Positionen bereits im deutschen Handball hinter sich. Ich heiße ganz herzlich willkommen den Geschäftsführer Jan Gohr.
Ja, auf der anderen, hallo.
Sehr schön, Jan. Herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite heiße ich willkommen ebenfalls Geschäftsführer Sales and Marketing bei den Frankfurt Skyliners, Easy Credit Basketball Bundesliga. Und das seit 2014. Und wir sind sehr gespannt auf dieses Gespräch, dieses Duos. Herzlich willkommen, Yannick Bienaars.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Und hallo Jan.
Großartig. Jetzt vielleicht zu Anfang gleich einmal die Frage an euch beide. Wie geht's euch gerade?
Jan, ich bin sehr gespannt auf das, was jetzt auf uns wartet. Toll, dass wir einen Austausch gemeinsam finden können. Und ansonsten darf ich sagen, an der Stelle, es geht mir gut.
Sehr schön.
Ja, dem schließe ich mich gerne an. Mir geht es auch gut und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, auf ein sehr spannendes und ja aufregendes Thema. Ich glaube, sowohl im guten als auch manchmal im negativen Sinne, aber auf jeden Fall extrem wichtig für die Existenz eines Sportclubs.
Perfekte Überleitung, Yannick. Vielen Dank, denn das Thema dieser Podcast-Folge und das dann für euch beide, die Experten, die wir dazu eingeladen haben, ist Aufstieg, Abstieg, Verbleib. Was die Bedeutung der Ligazugehörigkeit im Profisport eigentlich für das Business dahinter ausmacht. Und du sagst das gerade, das könnte emotional werden oder es könnte ein besonderes Thema sein, weil es sind ja nicht nur die erfreulichen Ereignisse eines Aufstiegs, sondern es geht halt auch dann auf und ab. Und es kann dann auch halt mal der Abstieg bedeuten, ein Ligaverbleib bedeuten, was das in eurer Historie bisher so ausgemacht hat, wollen wir uns einmal angucken. Vielleicht, Jan, magst du einmal kurz erklären, was waren eigentlich deine beruflichen Stationen vorher? Wie bist du da hingekommen, was du jetzt machst? Und wie ist dein Weg bisher bei der HSC 2000 Coburg gewesen?
Nee, ich habe sehr früh angefangen als Trainer im Nachwuchsbereich, habe viele Mannschaften von der D-Jugend bis zur A-Jugend trainiert und das bei der HSG Wetzlar und dem TV Hüttenberg vor allem getan und durfte dann mit 26 Jahren meine erste Profitrainerstation beim TV Hüttenberg übernehmen, eine Zweitliga-Männermannschaft, was natürlich für mich sehr spannend und herausfordernd war, da einige Spieler auch ja deutlich älter waren als ich. Und ja, mit dem TV Hüttenberg bin ich dann auch schon mal aufgestiegen in die erste Liga, was für unseren Dorfverein, wie wir uns ja gerne nennen, Nürnberg, auch was ganz Besonderes war. Und ja, über einige Stationen muss ich an der Stelle gar nicht reden, weil ich es immer recht lange ausgehalten habe bei meinen Traineraufgaben, 7 Jahre in Hüttenberg. Bin dann Co-Trainer geworden der deutschen Handballnationalmannschaft unter Martin Heuberger und gleichzeitig habe ich dann auch meine Aufgabe beim HSC Coburg übernommen 2013. Auch da durfte ich 7 Jahre Trainer sein und dann hat mir der Verein eben das Angebot gemacht, die Geschäftsführeraufgabe zu übernehmen. Und in den 7 Jahren sind wir aus der 3. Liga über die 2. Liga in die 1. Liga aufgestiegen. Leider wieder abgestiegen und ja, von daher habe ich das Thema, was wir heute besprechen, am eigenen Leib quasi schon oft erlebt.
Wenn wir das uns nochmal genauer angucken, Jan, dann gab es danach weitere Auf- und Abstiege mit deinem Verein, richtig?
Das ist richtig. Nachdem wir dann aus der 1. Liga wieder abgestiegen sind, haben wir uns ein Jahr in Anführungsstrichen ja akklimatisiert, wieder zusammengefunden in der 2. Liga. Kommen wir sicher später nochmal drauf. So ein Abstieg birgt natürlich ja einige oder bringt einige Themen mit sich, um die man sich kümmern muss. Aber schon im Jahr drauf konnten wir uns wieder ganz vorne positionieren und sind erneut in die 1. Liga aufgestiegen. Und das war dann aber auch der Zeitpunkt, wo ich die Aufgabe als Geschäftsführer übernommen habe und dann das ganze Spiel aus einer anderen Perspektive betrachtet und begleitet habe.
Das gucken wir uns gleich auf jeden Fall nochmal an, auch dass gerade das Business, sprich als Geschäftsführer, das sich dahinter verbirgt. Ist ja doch nochmal was anderes als Trainer. Yannick, Trainer warst du nie, wenn ich das richtig gesehen habe bei den Skyliners, aber ein Verfechter, ein Fan, nicht nur der Sport, sondern auch dieser Mannschaft. Und in der Vorbereitung haben wir festgehalten, so die Entwicklung vom Fan zum Geschäftsführer. Erklär uns doch einmal, wie ist es dazu gekommen, was waren deine Stationen bisher?
Ja, das ist korrekt. Trainer oder Spieler war ich nie im Basketball, beziehungsweise wenn dann nur auf Hobby- und Amateurniveau. Aber ich bin seit der ersten Stunde der Fraport Skyliners 1999 Fan des Clubs und habe mir als damals 11-Jähriger gesagt, dass ich irgendwann einmal Teil dieser Organisation sein will und nicht nur im Fansinne, sondern im mitarbeitenden Sinne. Und das hat dann 2011 geklappt. Da bin ich erst als Praktikant eingestiegen in unserem gemeinnützigen Fraport Skyliners e.V. Und bin dann 2014 nach meinem Studium auch in Vollzeit als Mitarbeiter eingestiegen. Und ja, bin immer weiter mit diesem Club gewachsen und lebe meinen beruflichen Traum bei meinem Herzensverein.
Ich stelle bei beiden fest, ich glaube, wir sollten das Ganze noch in einer weiteren Podcast-Folge sollten wir euch nochmal einladen, weil sowohl die Karrieren vom Sportlichen, vom Trainer sein zum Geschäftsführer, aber auch diese Entwicklung in den unterschiedlichen Stationen vom Fan zum Geschäftsführer mit Sicherheit nochmal Potenzial für eine weitere Folge birgt. Also da freue ich mich schon auf eine Fortsetzung. Heute soll es um Auf- und Abstiege gehen und Ligaverbleib. Jan, wir hatten das gerade schon einmal, du hast es gerade schon einmal aufgezeigt. Es gab nach deiner ersten Trainertätigkeit direkt den Aufstieg, dann gab es auch direkt wieder Abstiege und so weiter und so weiter. Was war in all den Jahren, wenn du diese verschiedenen Auf- und Abstiege dir nochmal so vor Augen führst, was war da so an Achterbahnfahrt so das Prägendste, was dir in Erinnerung geblieben ist in diesen ganzen emotionalen Achterbahnfahrten?
Ja, es sind vor allem ja Emotionen, die mit Auf- und Abstiegen verbunden sind und so schön, wie die Zeit ist, wenn man an der Tabellenspitze steht und wenn man das Ziel immer mehr vor Augen hat und greifbar nahe hat und es dann auch erreicht und aufsteigt, fand ich es für mich jetzt in meiner Rolle als ja total prägend, dass man gefühlt einfach kaum Zeit hatte, das auch so ein Stück weit zu genießen. Also zumindest ging es mir so, dass ich einfach schon weiter gedacht habe und mir überlegt habe, was hat es jetzt für Konsequenzen und was muss jetzt als nächstes passieren? Weil ich glaube, immer in solchen Momenten kann man die ja vielleicht auch entscheidenden Fehler dann machen, wenn man Dinge verschläft oder wenn man nicht entsprechend vorbaut. Und von daher war es sehr anspruchsvoll, war sehr anstrengend. Und das größte Thema für mich war einfach das Thema Personal, weil man immer wieder vor die Frage gestellt wurde, zum Beispiel jetzt im Aufstiegsmoment, gehst du mit dieser Mannschaft denn auch dann wirklich in das Abenteuer erste Liga? Oder wie viele einem natürlich auch versucht haben einzureden, holt man jetzt neues Personal und muss man sich da verstärken und so weiter? Und ich glaube, die Wahrheit liegt da einfach so ein Stück weit in der Mitte, denn ich sage jetzt mal, wenn man so salopp formuliert, die Aufstiegshelden dann gleich austauscht und durch andere ersetzt, dann ja, dann hat das auch ein Geschmäckle und dann passt es auch vielleicht nicht in eine Philosophie von einem Club. Und auf der anderen Seite weiß man aber auch, okay, individuelle Qualität ist natürlich eine Liga höher, nochmal eine ganz andere. Und da einen Mittelweg zu finden, ich glaube, das ist in so einem Moment eine ganz anspruchsvolle Aufgabe.
Personal ist ja auch ein Teil des Business, das wir beleuchten wollen. Jetzt gibt es aber für dich zwei unterschiedliche Sichtweisen. Die eine als Trainer, der mit seinem Team, seiner Mannschaft den Aufstieg geschaffen hat. Und die andere Sichtweise, die als Geschäftsführer, als Manager hinter den Kulissen, der nochmal eine andere, möglicherweise auch eine andere Kalkulation dahinter hat. Wie unterscheidest du diese beiden Sichtweisen? Was ist dir da möglicherweise leicht gefallen, weil du die eine und die andere Rolle schon kennst? Was ist aber möglicherweise dir da auch besonders schwer gefallen oder einen deutlichen Unterschied gespürt?
Ich glaube, der große Unterschied ist ja, dass man als Trainer und Sportler ja leider vor allem mit dem Spielerpersonal zu tun hat und sich dann überlegt, was gewichtest du mehr? Den Einspielfaktor, dass du mit deiner eingespielten Aufstiegstruppe in eine Liga höher gehst und vielleicht punktuell nur verstärkst. Und auf der anderen Seite das Thema als Geschäftsführer natürlich auch, wie ziehe ich einen Nutzen aus dem Thema Aufstieg? Also ich möchte ja dann auch natürlich sehen, dass wir die Euphorie, die herrscht, im besten Falle auch in ein steigendes Budget dann umwandelt. Es gibt eine ganze Menge andere Herausforderungen, die damit einhergehen. Und ja, das sind aus meiner Sicht die großen Unterschiede. Und dann geht es ja um so wichtige Dinge, wie gestaltet man Verträge, baut man vielleicht auch für den Fall, dass man wieder absteigen muss, vor, man bindet sich ja auch finanzielle Verantwortung dann eben an sich. Und ich glaube, dass diese beiden Rollen sich natürlich grundlegend unterscheiden. Und wenn ich jetzt so im Rückblick auf die Aufgaben so schaue, dann weiß ich auch, dass es einen besseren Weg geben würde, nämlich einen Weg, wo einfach im Voraus wichtige Personalentscheidungen getroffen werden. Damit meine ich, dass wir es schaffen müssen, wenn wir mit Coburg zum Beispiel das nächste Mal aufsteigen in die erste Liga, dass wir einfach schon im Zweitliga-Jahr auf einem anderen personellen Level performen und nicht mehr im letzten Moment gezwungen sind, vielleicht noch zwei Spielerverpflichtungen zu tätigen oder so, nur mit der Idee, erstligatauglich zu sein.
Ich habe wohl hingehört, Jan, als du gerade gesagt hast, dass du, wenn du das nächste Mal in die erste Liga aufsteigst, dass du dann schon vorausplanst, finde ich sehr gut. Jannik, du konntest den Aufstieg so richtig bisher noch nicht feiern. Erzähl doch mal ganz kurz, wie sich eure sportliche Entwicklung da bietet.
Also prinzipiell ist es erstmal positiv, dass wir als Fraport Skyliners noch nie den Aufstieg feiern konnten, weil das nämlich daher rührt, dass wir noch nie in der zweiten Liga waren. Also seit Clubgründung 1999 hat es bei den Fraport Skyliners immer nur Erstliga-Basketball gegeben. Das ist ja prinzipiell erstmal eine Erfolgsstory, 23 Jahre am Stück erste Liga zu spielen. Allerdings sind wir im letzten Sommer sportlich abgestiegen, hätten rein sportlich den Gang in die zweite Liga antreten müssen. Wir haben dann einen Aufstieg am grünen Tisch quasi vollzogen, weil wir aufgrund einer Wildcard in der Liga bleiben konnten. Das kam dadurch zustande, dass aus der zweiten Liga es keine zwei Aufsteiger gab, die zwei Absteigerplätze wieder auffüllen wollten, konnten, was auch immer dahinter gelegen hat. Und dann eben eine Regelung in den Liga-Regularien gegriffen hat, dass eben eine Wildcard ausgeschrieben wird, auf die man sich bewerben kann, auf die wir uns dann beworben haben. Allerdings eben auch gegen Zahlung von 700.000 Euro dann den Platz in der Liga erhalten durften.
Das klingt denn ja doch fast wie ein Aufstieg am grünen Tisch. Oder ist das eine falsche Interpretation?
Rein formell ist es wahrscheinlich sowas wie ein Aufstieg am grünen Tisch. Diese Euphorie, von der Jan jetzt gerade erzählt hat, die man erlebt, wenn man sportlich aufsteigt, die konnten wir nicht zu 100% teilen. War mehr eine Erleichterung als so eine Aufstiegseuphorie, als wir dann die Wildcard erhalten haben. Aber eben, wie gesagt, auch damit verbunden, dass man 700.000 Euro zahlen müsste. Das trübt dann aus wirtschaftlicher Sicht natürlich die Freude auch direkt wieder ein bisschen, während Jan ja von diesem Aufstiegshype gesprochen hat, der eher mehr Geld reinbringt, als dass er Geld kostet, auch wenn natürlich die Aufwendungen höher werden. Also haben wir quasi so einen Aufstieg-Light am grünen Tisch dann erlebt.
Und du hast es gerade angesprochen, statt einer erheblichen Mehreinnahme zur Vorsaison kam jetzt eher eine größere Belastung als in der Vorsaison da mitzutragen. Während der Aufstieg sportlich, Jan, dann ja auch häufig eine wirtschaftlich positive Veränderung mit sich birgt. Denn so ein Zweitliga-Jahr ist ja wirtschaftlich nochmal anders kalkuliert als ein Erstliga-Jahr. Wahrscheinlich dann auch bei den Sponsorenverträgen. Wie ist das? Der Yannick musste 700.000 Euro jetzt von seinem Aufstieg abziehen. Wie ist es bei dir? Wie viel kannst du ungefähr rechnen? Wie viel Prozent vom Etat kannst du mehr kalkulieren, wenn es um den Aufstieg von der zweiten in die erste Liga geht?
Ja, auf jeden Fall stellen wir fest, dass wir hier von ganz anderen Zahlen reden. Ich will nicht sagen, dass die 700.000 schon unser annähernd Personalbudget unserer Mannschaft darstellen, aber ganz weit weg davon ist es nicht. Und von daher ist es natürlich eine große Hypothek, wenn man für einen Aufstieg dann quasi dieses Geld blocken muss. Bei uns ist es so, dass Spielerverträge natürlich öfter auch zweigleisig gestaltet sind. Das heißt, dass für eine erste Liga dann vielleicht auch ein bisschen anderer Vertrag dann vorliegt. Und so ähnlich ist es auch bei Sponsorenverträgen. Und von daher können wir steigende Kosten, die auf uns warten, wenn wir aufsteigen, auch mit einem Zuwachs an Bestandssponsoren, Geldern und so weiter kompensieren. Was für uns bei unserer Etathöhe ganz viel ausmacht, sind die Fernsehgelder. Die unterscheiden sich im Handball zwischen zweiter und erster Liga doch immens. Und von daher ist das ein großer Vorteil, den wir haben. Aber auch an der Stelle kommen wir eben wieder genau dahin. Wann entscheidet sich so ein Aufstieg? Der entscheidet sich, wenn es richtig gut läuft, 4-5 Spieltage vor Schluss, das wäre schon top. Aber dann mit den Geldern, die du dann zusätzlich zur Verfügung hast, zu sagen, so, und jetzt hole ich noch 1, 2, 3 richtig gute Jungs dazu. Das ist einfach schwierig, weil die besten Spieler sind einfach zu der Zeit schon unter Vertrag. Ich glaube, da unterscheidet sich Handball und Basketball auch nochmal ein bisschen voneinander. Handball werden deutlich früher auch Personalentscheidungen getroffen. Und von daher sind wir da wieder bei dem Thema, was ich eben schon mal angerissen habe. Es macht einfach Sinn, deutlich früher Personalentscheidungen zu treffen. Und das, was man so kurzfristig realisiert durch mehr Fernsehgeld und so weiter, das haben wir beim letzten Mal versucht, in Infrastruktur auch zu stecken. Denn das ist etwas, was uns mittelfristig helfen wird. Und das ist für uns auch aktuell ein großes Thema.
Dazu, diese Wildcard-Lösung gibt es im Handball nicht, hattest du gerade gesagt. Yannick, ist das eine gängige Lösung, Wildcard? Und gibt es auch mal die Momente, in der die nicht gezogen wird? Oder gab es für euch vielleicht mal die Überlegung im Laufe das war ja eine sehr kurze Vorbereitung, über die man dann da spricht, oder kurze Entscheidungswege. Gab es irgendwann mal die Überlegung, das wollen wir nicht, das können wir uns nicht erlauben? Wie ist der Umgang mit so einem Wildcard-Angebot da in einem Club?
Also eigentlich ist eine Wildcard in der Easy Credit BBL nicht die Regel, sondern ist eigentlich eine Ausnahmeregelung für Spezialfälle. Leider hat sich aber in den letzten Jahren gezeigt, dass diese Wildcard ziemlich oft gezogen werden musste, weil der Fakt, den ich gerade beschrieben habe, dass es nämlich eben keine zwei Aufsteiger aus der zweiten Liga gab, so oft eingetreten ist, dass immer wieder Plätze in der Liga frei wurden. Was darauf zurückzuführen ist, dass eben die Lücke zwischen erster und zweiter Liga so groß ist und sich viele Vereine nicht darüber trauen oder es nicht schaffen, die Standards zu stemmen, die man braucht, um Erstliga-Basketball zu liefern. Und eigentlich sind wir auch, als wir in die Überlegung zur Wildcard eingetreten sind, als klar war, es wird eine geben, sind wir Verfechter des sportlichen Auf- und Abstiegs. Also wir haben gesagt, wir sind sportlich abgestiegen. Und im Prinzip müssen wir akzeptieren, dass es sportlich nicht gereicht hat, in der ersten Liga zu bleiben, so dass das Sportlerherz gesagt hat, eigentlich ist der Gang in die zweite Liga der faktisch richtige. Dann kommt aber eben neben das sportliche Herz auch das wirtschaftliche Herz. Und das sorgt eben dafür, dass man eine Abwägung treffen muss. Kann man die von Jan auch gerade angesprochene Infrastruktur, die wir aufgebaut haben über 23 Jahre Erstliga-Basketball, über unsere Schulprojekte, mit denen wir Woche für Woche fast 3000 Kinder in Bewegung bringen, kostenlos übrigens für Kinder und Schulen, kann man dieses alles erhalten, wenn man in die zweite Liga geht und wenn man eben in eine neue, ungewisse Zukunft geht, was Sponsoring, was Ticketing und was TV-Gelder angeht. Und dann haben wir eben die wirtschaftliche Abwägung getroffen. Und ich glaube, das Ergebnis zeigt ja ganz deutlich, dass man lieber 700.000 Euro in die Hand genommen hat, um Erstliga-Basketball weiterzuspielen, als den Gang in die zweite Liga anzutreten. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass der Gang in die zweite Liga deutlich teurer uns treffen wird, als diese 700.000 Euro, die wir da in die Hand nehmen mussten.
Ich höre da so ein bisschen raus, dass es auch eine Entscheidung für die Verantwortung, die man hat, für seine Mitarbeiter, für die Region, für die Projekte, hast du gesagt, die ihr angestoßen habt, das ist auch eine Entscheidung für die Verantwortung.
Absolut. Also das war der oberste Grund. Also wir sind, um noch ein bisschen weiter auszuholen, in die erste Corona-Saison gegangen oder die ersten Corona-Monate mit der absolut obersten Prämisse, dass wir eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden haben und die Strukturen erhalten wollen, Arbeitsplätze erhalten wollen. Und wir haben in Corona-Zeiten alles dafür getan. Das hat sicherlich auch dazu geführt, dass wir im Sportlichen gelitten haben, weil wir dann eben auch im sportlichen Bereich sparen mussten, um andere Strukturen zu erhalten. Weil irgendwo musste man ja das Geld hinschiften, was dann eben weniger vorhanden war durch die fehlenden Zuschauer und TV-Einnahmen. Und das hat sich dann weitergeführt, auch über diese Abstiegs-Wildcard-Frage, dass wir gesagt haben, die oberste Prämisse ist und bleibt, dass wir den Standort für Basketball in Frankfurt erhalten wollen und eben alles, was da hinten dran hängt, die Mitarbeitenden, die Schulprojekte, alles, was wir aufgebaut haben über 23 Jahre.
Jan, du hattest vorhin schon gesagt, mit so einem Abstieg kommen halt ein paar andere Themen auf einen zu. Du hattest erwähnt, dass es darum vordergründig auch geht, mit welchem Personal gehst du denn eigentlich in die neue Saison? Und wir haben jetzt auch schon gehört, dass die TV-Gelder sich da deutlich unterscheiden. Welche weiteren Faktoren spielen eine Rolle, also in Vorbereitung auf eine dann Zweitligasaison? Mit wie viel Abstrichen musst du eigentlich rechnen, auch aus den anderen Einnahmequellen, Ticketing und insbesondere natürlich auch Sponsoring?
Ja, muss man in jedem Bereich eigentlich einzeln reingucken. Ticketing ist nicht so ein gravierender Unterschied bei uns jetzt gewesen. Wenn wir in der ersten Liga viele Spiele verlieren und vielleicht ein Publikum das auch gar nicht so messen oder wertschätzen kann, wenn du jetzt gegen Kiel, Berlin und Flensburg verlierst und hast aber eigentlich vielleicht ganz gut gespielt, letztlich steht halt doch eine Niederlage an der Anzeigentafel, dann ist es für manchen Zuschauer doch auch wieder eine andere Erfahrung, wenn du in der zweiten Liga in der Regel deine Heimspiele gewinnst, eine tolle Atmosphäre da ist und so weiter und so fort. Und deswegen sind die Ticketeinnahmen da nicht zwangsläufig deutlich geringer. Was ein anderer Aspekt ist, ist aber so ein bisschen Erwartungshaltung vom Umfeld, auch von Sponsoren. Denn Abstieg erste Liga heißt ja, du müsstest ja jetzt normalerweise in der zweiten Liga automatisch wieder ganz vorne sein. Und ich glaube, das war, wenn man es jetzt mal rückblickend betrachtet, die größte Herausforderung, die wir stemmen mussten, dass wir unserem Umfeld auch klar gemacht haben, dass es kein Automatismus ist, in der zweiten Liga automatisch wieder ganz vorne zu sein. Denn auch die Gegner freuen sich natürlich auf einen Erstliga-Absteiger und sind ganz besonders motiviert in den Duellen. Also von daher gibt es eine ganze Reihe an Themen, mit denen du dich beschäftigst. Und wohl oder übel haben wir ein bisschen Kriegserfahrung da gesammelt und können Stand heute behaupten, dass wir das auch mit unserem Team in der Praxis ganz gut gelöst haben.
Jetzt bist du bei den, wir haben noch ein bisschen ausgewichen bei den Abzügen, die du also aus dem Sponsoring zu kalkulieren hast. Magst du da eine Größenordnung nennen? Ist das vertraglich festgelegt für den Erst- und Zweitligafall bei einem Verein wie eurem, der auch mit Auf- und Abstieg durchaus mehr Berührung schon hatte? Ist das vielleicht auch nichts Unübliches, das auch in Verträgen im Vorfeld schon festzulegen?
Genau, das machen wir durchaus bei einigen unserer Partner. Und ich denke, von 30% kann man an der Stelle schon sprechen. Und aber das ist bei einem Etat, den wir bewegen, glaube ich trotzdem etwas, mit dem man umgehen kann. Und ich habe es auch vermieden, dass wir jetzt extrem viele Personalentscheidungen nur von erster oder zweiter Liga abhängig machen. Zumindest zum Beispiel auch in meinem Office gibt es keinen Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin weniger als in der ersten Liga. Aber genauso wenig habe ich halt natürlich im Vorfeld auch aufgestockt, sondern wir haben mit unserem Team die Herausforderungen angenommen. Und diese Kontinuität, die ist wichtig. Und ich glaube, da schließt sich ein anderer Aspekt mit an. Das sind ja auch Ängste, die bei den Mitarbeitern, wie auch bei den Spielern, eine Rolle spielen. Geht es um Existenzen. Und je mehr Verlässlichkeit du da auch als Arbeitgeber ausstrahlen kannst, desto wichtiger ist es. Und diese Problematik kenne ich aus meiner Trainerzeit natürlich nur zu gut. Weil wenn die Leute an mögliche Konsequenzen denken, die drohen, wenn irgendwelche Spiele verloren gehen oder so, dann bist du natürlich nicht frei, sondern dann bist du ein Stück weit gehemmt und blockiert. Und deswegen ist es total wichtig, immer im Hier und Jetzt zu sein und im Hinterkopf so eine gewisse Grundsicherheit auch zu spüren. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe an, dass ich die vermittle.
Ja, sehr spannend. Und da du ja auch beide Seiten kennengelernt hast, sowohl das Trainerdasein als auch die Geschäftsführung, das heißt sowohl die Spielermentalität, die Spielerängste und Emotionen, als auch die auf der Geschäftsstelle, kannst du wahrscheinlich auch zustimmen, dass das beide ähnlich betrifft. Also auch die Geschäftsstelle hat da eine sehr, sehr emotionale Bindung und diese Ängste, die sie wahrscheinlich dann auch dir gegenüber spiegeln.
Auf jeden Fall. Und das sind ja in der Regel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit diesen großen Emotionen und so vielleicht gar nicht so in Berührung waren, wie es ein Spieler ist, der ja in jedem Spiel direkt Feedback plus oder minus bekommt. Aber das spielt eine große Rolle. Und deswegen glaube ich auch, dass das einfach von der Führungsidee her einfach von vornherein eine Rolle spielen muss.
Yannick, wir haben den Aspekt gerade vom Jan gehört, dass es als Absteiger ja durchaus sportlich eher oben in der Liga, in der zweiten Liga, sich wiederfinden kann und damit auch erfolgreiche Spiele, erfolgreiche Heimspiele und das Ticketing gar nicht so ein gravierender Punkt ist. Wie ist denn das, jemand, der abgestiegen ist sportlich, aber dann in der Liga verbleiben kann? Welche Zuschauerresonanzen verspürt ihr da? Welche Reaktionen könnt ihr davon nehmen? Wäre ein sportlicher Abstieg hätte euch vielleicht auch ganz gut getan? Fragezeichen?
Also es gibt tatsächlich Fans bei uns im Umfeld, die auch dafür plädiert haben, in die zweite Liga zu gehen, auf die Wildcard zu verzichten und dann eben auch wieder mehr Spiele zu gewinnen, insbesondere Heimspiele. Man muss auch sagen, dass wir in den Jahren 21, 22 relativ viele Heimspiele verloren haben und sehr wenig Erfolgserlebnisse zu Hause feiern konnten. Das tut natürlich schon weh, so in der Sportlersicht. Und dann würde man lieber wieder mehr Spiele gewinnen. Auf der anderen Seite kann ich total positiv berichten, dass wir eine sehr hohe Zuschauerresonanz in der ersten Liga haben, die gerade nach Corona-Zeiten uns sogar positiv überrascht hat, wie sehr die Fans wieder bei uns in die Halle strömen. Da gibt es sicherlich Verschiebungen, manche, die frustriert sind von Ergebnissen und die wir wieder gewinnen müssen, die wir wieder überzeugen müssen. Aber gleichzeitig erleben wir ganz viele, die neu zu uns kommen und von dem Erlebnis Basketball so begeistert sind. Und da arbeiten wir jetzt noch dran, dass wir die noch mit noch mehr Heimsiegen auch wieder erfreuen, auch auf Erstliganiveau. Aber prinzipiell sind wir, was die Zuschauerresonanz angeht, total positiv gestimmt aktuell.
Gucken wir doch auch bei euch nochmal einmal in die Business-Zahlen, in die Sponsoring-Zahlen. Es gibt wahrscheinlich vertraglich keine Platzierungsunterschiede, das könntest du nochmal aufklären, aber gibt es da Reaktionen seitens der Sponsoren, die dann euch auch sagen, Mensch, für eine Verlängerung oder für die nächste Saison müssen wir aber da nochmal über andere Ziele und andere sportliche Erfolge sprechen, bevor wir da in die gleiche Größenordnung gehen. Wie ist da die wirtschaftliche Situation auf Sponsorenseite, die euch da betrifft?
Also anders gesagt, hilft es sicherlich nicht, die sportliche Situation zu haben, Absteiger zu sein und dann in Sponsoring-Gespräche zu gehen für Verlängerung, Vertragsverlängerung. Also da mussten wir schon ordentlich Klinken putzen jetzt nach dem sportlichen Abstieg. Sind aber auch dankbar, dass da viele Partner uns das Vertrauen geschenkt haben. Das Vertrauen darauf haben, dass es eine kurzfristige oder mittelfristige Delle ist, die wir aber auch gemeinsam wieder überwinden können. Und vor allen Dingen wir die Partner auch überzeugen konnten, dass eigentlich jetzt eine Negativspirale wäre, wenn sie jetzt auch noch aussteigen oder reduzieren und wir den sportlichen Erfolg erst recht dann nicht generieren können. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein sportlicher Misserfolg in der Lage, die sowieso auch wirtschaftlich angespannt ist durch Corona, durch Energiekrise, durch Ukraine-Krieg, dann nochmal schwieriger und macht es noch schwieriger, Sponsorings zu gewinnen. Aber auch da muss ich sagen, mit meinem Team im Vertrieb ist es uns gelungen, da auch wieder neue spannende Abschlüsse zu generieren und etwas zu generieren, was vielleicht über dem sportlichen Erfolg steht, den wir aktuell haben und einen gewissen Vertrauensvorschuss mit sich bringt, den wir dann jetzt sportlich aber auch wieder bestätigen müssen.
Vielleicht mögt ihr uns beide einmal daran teilhaben. Was sind so die schönsten Gespräche trotz sportlicher Situation, aber wo man dann auch einen Schulterklopfer, Rückendeckung und auch einen Zuspruch auch auf der Business-Seite, auf der Sponsorenseite bekommt? Habt ihr so einen Best Case, wo ihr den ihr einmal teilen könnt, wo ihr wirklich Zuspruch bekommen habt, trotz alledem und der Vertrag dann vielleicht sogar verlängert oder sogar vergrößert wurde? Gibt es so einen Fall? Und vielleicht denkt ihr auch einmal, was war da so die echt übelste Reaktion, wo man wirklich sich wirklich nicht wünscht, dass solche Gespräche nochmal stattfinden? Jetzt wird's spannend. Ich bleib bei Yannick, weil wir doch im Basketball jetzt bleiben und den Nichtabstieg ja sozusagen hier feiern dürfen. Wie hast du eine Erinnerung an eins dieser beiden Gesprächsarten?
Also die tatsächlich positivste Erinnerung ist, dass diese negative Erinnerung gar nicht aufkam. Also man könnte ja meinen, dass nach einem sportlichen Abstieg in einer schwierigen Situation man durchaus auch zu Recht an der einen oder anderen Stelle ordentlich in Senkel gestellt wird, auch von Partnern. Aber eigentlich durch die Bank weg haben unsere Partner uns das Vertrauen ausgesprochen, haben mit uns gelitten, haben das auch wirklich als gemeinschaftliches Tal gesehen, was man jetzt durchschreiten muss. Und das ist so in der Gesamtwirkung, glaube ich, das Positivste, dass ich sagen kann, das ist gar nicht ein einzelner Partner, sondern ist diese Gesamtheit an Partnern, die die Treue gehalten haben und die dadurch auch gezeigt haben oder uns signalisiert haben, dass das, was wir über die Jahre aufgebaut haben, dass es ein gewisses Vertrauen verdient hat und dass das, was wir auch im gesellschaftlichen Kontext leisten, dass es unterstützenswert ist und dass man im Sport gerade eine gemeinschaftliche, langfristige Partnerschaft aufbaut und dass das auch kurzfristige Dellen durchstehen kann. Das ist so für mich die positivste Erkenntnis aus dem Sommer.
Und so ein negatives Beispiel? Einen, bei dem ihr sagt, Mensch, den brauchen wir auch nicht wieder, der darf auch da bleiben, wo er ist?
Nee. Habe ich, wenn, dann erfolgreich verdrängt, sagen wir es mal so.
Auch eine gute Methode. Was wir dich noch nicht gefragt haben, und dann Jan, darf ich auch nochmal bei dir nachhorchen. Was wir dich noch nicht gefragt haben, Yannick, gibt's eine, könntest du sagen, wie viel Prozent weniger oder vielleicht sogar mehr konntest du mit der Wildcard verbuchen? Also im Sponsoring-Bereich.
Ja, ich habe natürlich den Nachteil, in Anführungszeichen, gegenüber Jan, dass ich mich hauptsächlich mit Erstliga-Zahlen auskenne und wir uns jahrelang nicht mit Zweitliga-Budgets beschäftigen mussten. Das war tatsächlich auch im letzten Sommer, als sich der sportliche Abstieg abzeichnete und wir die Lizenz für die zweite Liga beantragen mussten, das erste Mal, dass wir uns in der Clubgeschichte ernsthaft mit einem Zweitliga-Budget auseinandersetzen mussten. Und wir haben uns echt schwer getan, weil tatsächlich doch viele unserer Sponsorenverträge an die erste Liga gebunden sind. Und in einem Standort wie Frankfurt auch eine Anspruchshaltung da ist. Viele wollen erfolgreichen Erstligasport erleben. Und deswegen ist das ganz schwierig zu sagen. Wir haben Verträge, die auch in beiden Ligen gültig sind. Aber tatsächlich hätte es ohne die Wildcard einem intensiven Sommer und Klinkenputzen eben mit anderen Themen bedurft, um überhaupt rauszufinden, welche der Partner sind bereit, auch mit in eine zweite Liga zu gehen und wie stark ist dann eben diese Abstufung. Also kann ich ehrlicherweise nicht seriös beantworten.
Das ist entschuldigt, weil wenn ihr die Erfahrung nicht gemacht habt, dann ist das ja auch nur ein Spekulieren in den Raum. Jan, deine Best Cases oder dein Best Case für ein Sponsorengespräch trotz Abstieg und dein möglicherweise Worst Case für ein Sponsorengespräch wegen Abstieg?
Im Prinzip war es uns ähnlich ergangen. Also Worst Case Beispiel ist ja maximal bei den Sponsoren zu nennen, die wirklich von der Philosophie her sich in der ersten Liga nur engagieren, die Zweitliga Engagements nicht haben. Und das muss man, finde ich, dann auch einfach so akzeptieren, wenn das eine Richtlinie ist. Aber was wir von ganz vielen Partnern zurückgespiegelt bekommen haben, und das macht uns auch ein Stück weit stolz, ist, dass es einfach um mehr geht als wie viele Kontakte habe ich und bin ich da im Fernsehen oder nicht, sondern dass sie eben auch in die Werte, die wir verkörpern als Club, investieren und dass sie da mit dabei sein möchten. Und da verfolgen wir seit einigen Jahren unseren Coburger Weg. Und da ist auch ein gesellschaftlicher Auftrag einfach fest mit verankert. Das heißt, mein Kollege hat das ja auch schon von Frankfurt berichtet. So machen wir das auch hier. Wir sind mit vielen, vielen Schülern, mit vielen Kindergärten im Austausch, tragen unseren Teil dazu bei, dass Jugendliche sich bewegen, unterstützen einfach Aspekte wie Gesundheit und Sport. Und das hat nichts mit erster und zweiter Liga zu tun. Und das ist total wichtig. Und all das finanzieren wir durch unsere Partnerschaften. Und wenn dann ein paar verlorene Spiele darüber entscheiden sollen, ob sowas auch weiterhin möglich ist oder nicht, dann wäre das auch jammerschade. Und das haben die allermeisten unserer Partner auch verstanden und so zurückgespiegelt. Und nichtsdestotrotz denke ich noch an viele Gespräche, zu denen man ja auch ein bisschen mit dem Magenkrummeln dann hingefahren ist, weil man vielleicht auch gedacht hat, Mensch, vielleicht spielt es doch eine größere Rolle. Und da freuen wir uns total über ja diese Beständigkeit und diese starken Partnerschaften.
Eigentlich könnte man ja in so einem Fall, in euren beiden Fällen, könnte man ja auch den Spieß umdrehen und sagen, pass auf, liebe Partner, keine Reduktion des Betrags, sondern jetzt erst recht. Wir wollen entweder den Wiederaufstieg oder aber unsere sportliche Talfahrt stoppen und den Wiederaufstieg irgendwie dann hinkriegen. Jetzt brauchen wir nochmal extra Budget, damit wir hier durchmarschieren können durch die Situation. Und da wir alle nochmal so eine Idee, eine Vision, so eine Perspektive auch mitverkaufen wollen. Ist das denkbar? Oder habt ihr das versucht?
Ja, aber also für sowas stehe ich nicht, dass man jetzt dann hingeht und aus dem Ärmel schüttelt, hier Mensch, und jetzt wollen wir wieder hoch und komm, lass uns das nochmal steigern oder so, sondern das möchte ich auch mit einem Plan hinterlegen. Und dazu gehört eine konzeptionelle Ausrichtung, die wir in Coburg jetzt auch für uns wieder erarbeitet haben. Wir haben eine Vision, die wir verfolgen, der wir ganz, ganz viel unterordnen und wo wir für uns Etappen auch definiert haben, die wir gehen wollen. Und dazu gehört natürlich auch der Austausch mit unseren Partnern. Und ich glaube, wenn man das macht als Club, dann zeigt man auch, dass es eben nicht nur aus Launen heraus oder aus spontanen Entscheidungen heraus oder davon abhängt. Und ich denke, das ist ein Weg. Das ist auch eine Erwartung, die unsere Partner an uns richten. Und der wollen wir natürlich auch gerecht werden.
Janik, du nickst?
Ja, ich nicke und ist vielleicht doch auch etwas anders, weil natürlich die Situation bei uns auch anders war als bei euch, Jan. Aber als wir die Wildcard dann erworben hatten, mussten wir natürlich auch unseren Partnern einen Plan vorlegen, wie geht man jetzt in eine neue Saison, wo man nochmal einen signifikanten Betrag von 700.000 Euro eben hatte liegen lassen müssen und geht trotzdem in eine neue Saison rein, wo man ja erfolgreicher sein will, als man das vorher war, wo man sportlich abgestiegen ist. Und deswegen haben wir unseren Partnern auch einen Plan präsentiert, der eben besagt, dass wir nicht nur die Gelder, die wir jetzt ausgeben mussten, um die Wildcard zu bekommen, wieder einnehmen wollen, sondern dass wir darüber hinaus einen signifikanten siebenstelligen Betrag einnehmen wollten, um in 2 Jahren wieder ein Playoff-Team zu sein, wieder erfolgreichen Basketball zu spielen. Das heißt, wir haben das gleichzeitig mit einer etwas kurzfristigeren Vision verknüpft, bei der wir sagen, wir können jetzt nicht nur Löcher stopfen und so weiter machen wie bisher, sondern wir müssen einen neuen Weg gehen, wir müssen eine Perspektive aufzeigen, die es auch für Sponsoren attraktiv macht, diesen Weg mitzugehen und damit eine Sogwirkung zu erzeugen. Und da liegt es sicher an uns, in Vorleistung zu gehen, ja, Einnahmen zu generieren, auch durch neue Partnerschaften und mit dieser Sogwirkung dafür zu sorgen, dass auch Partner, die bisher schon an Bord waren, aber vielleicht ein bisschen kritisch dem gegenüberstehen, auch sehen, okay, es lohnt sich was und man kann mit relativ kleinen Mitteln im Basketball und ich denke auch im Handball bei euch, Jan, etwas bewegen und Erfolgsstories schreiben. Und das ist jetzt der Weg, den wir nach dem sportlichen Abstieg gemeinsam mit unseren Partnern gehen wollen.
Mhm. Wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass es für euch das erste Mal war, sich mit den Zahlen einer Zweitliga-Kalkulation überhaupt zu beschäftigen und du dadurch ja den Nachteil gegenüber Jan gesehen hast. Sportlich könnte man sagen, das ist ja auch ein Vorteil. Ihr habt euch halt noch nie damit beschäftigen müssen. Aber gibt es da eine Art, Austausch mit der Liga? Gibt es da ein Gremium, das euch hilft, das zu kalkulieren? Gibt es dort auch vielleicht Austausch mit den anderen Clubs, die diese Erfahrung schon gemacht haben? Wie muss ich mir das vorstellen? Greifst du zum Hörer und rufst jemanden an und sagst, sag mal, wie macht ihr das mit der Zweitliga-Kalkulation? Oder wie muss ich es mir vorstellen bei euch?
Ja, also die rein formale Kalkulation, das kriegt man ganz gut im Gespräch mit den Verantwortlichen der jeweiligen Ligen auf die Reihe. Wir haben insofern den Vorteil, dass wir unsere zweite Mannschaft in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B spielen haben, also in der unteren Division der zweiten Liga. Dadurch sind wir vertraut sowohl mit den Personen, die dort verantwortlich sind, als auch mit der generellen Struktur der Liga, sodass uns die Liga zumindest nicht völlig unbekannt ist. Aber trotzdem gibt es auch da ein Gap, weil eben die erste Liga eine andere Organisation ist, als es die zweite Liga ist. Das heißt, die beiden Organisationen haben über die Jahre schon versucht, auch Standards anzugleichen oder im Austausch zu sein. Aber nichtsdestotrotz sind es auch einfach unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche handelnde Personen, unterschiedliche Fristen, sodass man da einfach ja viel doppelt machen muss, auch an Arbeit. Und wir haben auch gute Kontakte zu Zweitliga-Clubs, mit denen wir uns austauschen können. Aber am Ende bei den wirklich entscheidenden Fragen, wo es vielleicht mal hakt oder wo man tiefer reingehen muss, gibt es dann wieder so viele standortspezifische Unterschiede, dass dann ein Anruf in Rostock oder Leverkusen also vielleicht gar nicht geholfen hätte.
Jan, ihr könntet ja so jemand sein, den ein potenzieller Absteiger oder Aufsteiger mal anruft, weil ihr die Erfahrung ja durchaus jetzt aus ein paar Beispielen mitbringt. Das meine ich gar nicht böse, sondern das ist ja auch viele Erfolgsstorys sind ja auch dabei gewesen. Seht ihr euch da als jemand, der auch den anderen Vereinen Auskunft mitgeben möchte, auch aktiv? Oder seid ihr eher selber diejenigen, die ein paar Informationen mal brauchen, um nochmal neu zu kalkulieren und zu justieren?
Ja, ich glaube, beides trifft zu. Und wenn wir über Austausch mit der Liga sprechen, mit den Kollegen sprechen, so muss man, denke ich, schon klar sagen, so viele negative Seiten, wie die Corona-Phase jetzt ja auch mitgebracht hat, so positiv war ja trotzdem auch gerade dieser Austausch, der in der Zeit einfach eine ganz große Rolle gespielt hat. Wir haben mit unserer Liga fast wöchentlich Telcos oder Videocalls gehabt, mit Kollegen ganz eng abgestimmt. Das war vorher bei weitem so nicht der Fall. Und deswegen ist es auch nicht selten, dass man unter Kollegen sich den einen oder anderen Rat holt oder auch mal einen Rat gibt. Und Austausch mit der Liga ist in der Hinsicht bei uns ein Stück weit einfacher. Das ist alles unter einem Dach. Und von daher habe ich beide Dinge schon erlebt.
Wir hören in der sportpolitischen Diskussion ja auch immer von der Schere, die sich zwischen den Clubs auftut. Das gilt wahrscheinlich für eure Sportart ähnlich, wie das da auch für den Fußball gilt. Aber wenn ihr euch in eurer Liga, in euren beiden Ligen jeweils nochmal umschaut, wie ist das bei euch mit der Schere zwischen den Clubs und welche Möglichkeiten seht ihr da, dem entgegenzuwirken, dass sie nicht größer wird? Jan.
Wir haben vor einigen Jahren im Handball eine eingleisige zweite Liga eingeführt. Gab es eine Nord- und eine Südstaffel vorher. Und da war der Unterschied zwischen den Clubs teilweise wirklich eklatant. Und großes Plus der eingleisigen zweiten Liga ist, dass wir eine extrem hohe Leistungsdichte haben, dass viele Teams auf ähnlichem Level unterwegs sind. Und von daher, diese Schere spüren wir so nicht. Und ich denke, in der ersten Liga ist es nochmal ein bisschen anders. Im Handball. Das, was auch ein Vorteil unserer einklassigen zweiten Liga ist, ist, dass der Abstand zur ersten Liga kleiner geworden ist. Also es ist nicht mehr diese Riesenweltunterschied, wenn man da nach oben kommt. Nichtsdestotrotz sind große Teams wie Kiel, Flensburg, Berlin und so weiter. Jetzt gegenüber einem Standort wie Coburg, wir reden über eine Stadt mit 40.000 Einwohnern, natürlich in anderer Hinsicht im Vorteil. Mhm.
Janik, wie ist das im Basketball?
Ja, ich habe ja im Zuge unserer Wildcard geschildert, dass es im Basketball leider gar nicht so üblich ist, dass es immer zwei Aufsteiger gibt und dass das eben auch aus finanziellen Zwängen oder Notwendigkeiten heraus der Fall ist. Das heißt, da ist eine Schere schon da. Und jetzt, ich bin gerade Teil der Arbeitsgruppe einer Vision für die Easy Credit BBL 2032. Also wohin soll die Easy Credit BBL in den nächsten 10 Jahren sich entwickeln? Und da haben wir unter dem Stichwort Triple-Double beschlossen, dass es sich in allen signifikanten Größenordnungen verdoppeln soll, die erste Liga. Ja, und das wird sicherlich auch dazu führen oder hat auch bei uns schon zu Diskussionen geführt, wie kann man da eine zweite Liga bei mitnehmen und wie kann man es verhindern, dass zukünftig diese Gap zwischen erster und zweiter Liga sogar noch größer wird, als er jetzt sowieso schon ist. Ja, wie ich das bei Jan höre, ist er im Handball kleiner, als er jetzt im Basketball ist. Auf der anderen Seite gibt es im Basketball auch durchaus Erfolgsstories von Clubs, die sich in den letzten Jahren aus der zweiten Liga in die erste Liga entwickelt haben. Ich möchte beispielhaft Hamburg, Chemnitz oder jetzt auch dieses Jahr Rostock neu nennen. Und das heißt, da sehen auch Clubs, die vorher Zweitliga-Clubs waren, dass es möglich ist, sich dahin zu entwickeln. Und sind da sicherlich auch Vorbilder für Clubs aus der zweiten Liga, die auch diesen Weg gehen, den Jan Kuhn für sich beschrieben hat, auch in der zweiten Liga schon signifikante Schritte zu gehen, um bereits vor dem Aufstieg diese Lücke möglichst zu verkleinern. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für den Basketball auch einen Entwicklungsschub geben kann, wenn auch die zweite Liga nochmal gestärkt wird. Und das haben wir auch als erste Liga mit auf dem Schirm und bedenken das auch.
Du hast es angesprochen, die Strategie für 2032, Triple-Double. Was konkret heißt das für euch? Das, also auch im Detail musst du es, vielleicht kannst du noch gar nicht alles im Detail erwähnen, aber jetzt gibt's ja so 2, 3, 4 Überschriften, die auch für euch eine Bedeutung haben. Von Kapazität über Einnahmen, über Personal und was auch immer da noch eine Rolle spielt. Was ist so das Drängendste da gerade für dich?
Also die 3 Themenfelder sind die sportliche Attraktivität, die Reichweite über alle Kanäle und das Thema Budget. Und in allen Themenfeldern soll man sich eben verdoppeln. Die sportliche Attraktivität ist da vielleicht noch am schwierigsten messbar, weil man da jetzt ja nicht einfach von einer Basis verdoppeln könnte. Also da sind wir selber noch am Arbeiten auf Ligaebene. Aber Reichweiten ist relativ eindeutig. Es geht um TV-Reichweiten, es geht um Social-Media-Reichweiten, es geht um Clubkanäle. Und Budgetverdopplung bedeutet eben, dass es das Ziel ist, dass sich die Clubbudgets verdoppeln und aber auch, und da gibt es jetzt auch schon die ersten Beschlüsse zu, dass das Mindestbudget für den Ligaeinstieg sich verdoppelt. Und da das neue Mindestbudget wird 2032 6 Millionen betragen. Da sind wir heute praktisch noch nicht. Das heißt, wenn wir uns nicht entwickeln würden, hätten wir nicht mal das Mindestbudget in 10 Jahren. Das heißt, da müssen wir uns faktisch entwickeln. Und es kommt noch dazu, dass auch für die Hallengrößen es einen Beschluss gibt, der so aussieht, dass 1% der Bevölkerung quasi in die Halle passen müssen. Und das ist in einer Großstadt wie Frankfurt praktisch damit bedeutend, dass wir eine Halle haben müssen, die mindestens 7.000 Zuschauern befasst. Und wir haben aktuell in der Halle, in der wir spielen, 5.000 Plätze. Das heißt, auch unsere Halle wird in 10 Jahren nicht mehr ausreichen, um Bundesliga-Basketball zu spielen. Damit ist vorgeschrieben für uns, dass wir entweder eine neue Halle haben bis dahin oder dass es den Bundesliga-Standort in Frankfurt nicht mehr geben kann.
Sehr spannend diese Arbeit in diesem Gremium. Du bist selbst damit vertreten, hast du gesagt. Und das führt bestimmt auch intern, also du hast ja da noch eine zweite Rolle sozusagen, das führt bestimmt auch intern im Verein zu dem einen oder anderen Kopfschütteln, kann ich mir vorstellen, oder? Was habt ihr denn da wieder verhackstückt?
Ja, es ist definitiv eine Herausforderung. Wir sehen es aber und das finde ich sehr positiv auf EasyCredit BWL-Ebene, dass man über den Tellerrand des eigenen Standorts hinausdenkt. Und faktisch ist es so, dass wenn die Liga sich entwickeln will, dass diese Ziele, dieses Triple-Double sehr ambitioniert ist, aber auch notwendig, um eben ja eine gewisse Entwicklung zu machen, sich auch in der Sportwelt, in der Kulturwelt, in der Aufmerksamkeitsspanne der Zielgruppen zu behaupten. Und faktisch ist es für einen Standort wie Frankfurt nicht mehr ausreichend, in 10 Jahren auf demselben Niveau zu sein, wie wir es heute sind. Und wir würden uns selbst belügen, wenn wir das anders sehen würden. Aber natürlich ist es eine klare und auch herausfordernde Ansage an uns, der wir jetzt in den nächsten Jahren Rechnung tragen müssen. Mhm.
Jan, ich habe von der zweiten Handball-Bundesliga so eine Vision, so eine Strategie, 10-Jahre-Strategie jetzt noch nicht rausgehört. Gibt es das in der Handball-Bundesliga? Gibt es da sowas? Gibt es das vielleicht bei euch? Du hast selber eure eigene Vision 2027 angesprochen. Wie ist es da?
Das ist in der Tat so. Wir haben im HSC Coburg eine Vision 2027 und auch da verfolgen wir ehrgeizige Ziele. Und ich will das mal so sagen, wenn wir uns nicht bis zur Decke strecken, in dem Moment, wenn wir so eine Vision definieren, was soll dann bei rauskommen? Und von daher finde ich das, was mein Kollege gesagt hat, total gut. Ob das alles im Detail so erreicht wird, das steht sicherlich auch nochmal ein bisschen auf einem anderen Blatt. Aber man muss sich ehrgeizige Ziele stecken und das treibt einem doch an jeden Tag. Und wir haben das in Coburg so gemacht, dass wir für unseren kompletten Verein diese Vision haben entstehen lassen. Und dazu gehört auch, dass wir den Plan haben, ein etablierter Erstligist zu sein. Und wenn wir das schaffen wollen, dann hat das bestimmte Konsequenzen, die es für uns bedeutet. Und die werden wir rückwirkend dann auf die Jahre bis dahin runterbrechen müssen. Und wir werden uns immer wieder überprüfen können, schaffen wir das auch? Sind wir auch auf dem richtigen Weg? Und ich glaube, das ist gerade auch gegenüber unseren Partnern eine transparente Art und Weise aufzuzeigen, wie man zu so einem in Anführungsstrichen Traumziel dann auch wirklich gelangen kann.
Wie findest du, dass das sowas von einer Liga entwickelt, durchgesetzt, ja sogar vorgegeben wird, Lizenzauflage mit wird, durchaus in einem Zeitraum, der ja noch ein bisschen spannender, ein bisschen Möglichkeiten der Entwicklung gibt, aber grundsätzlich, dass es eine Liga-Entscheid gibt da?
Also ich glaube schon, dass das auch für eine Liga ein sehr schmaler Grat ist, auf dem man dann wandelt, weil man einfach per se auch bestimmte Vereine dann ausschließt. Von daher muss das ein Fordern, aber auch Fördern letztlich dann von Ligaseite aus sein. Und ähnlich ist es bei uns ja auch im Handball. Wir haben auch verschiedene Arbeitskreise, wo wir uns über die Zukunft unserer Liga austauschen, wo wir ganz gezielt an bestimmten Projekten arbeiten. Und wenn man sich die Entwicklung im Handball anschaut, dann glaube ich, hat das ja auch echt Früchte getragen. Und ich glaube, es ist auch für den Wiedererkennungswert nach draußen total wichtig, gewisse Standards einfach auch zu haben. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass wir in der zweiten Liga, nur um ein Beispiel zu nennen, den blauen Fernsehboden, den man ja kennt, wenn man Handballspiel in der ersten Liga sieht, der wird auch in der zweiten Liga Standard sein. Und das bedeutet für manche Clubs eine ganz große Investition. Nicht nur, dass der Boden an sich angeschafft werden muss, er muss in jedem Spiel wieder ausgelegt werden, weil die meisten Hallen werden von anderen Nutzern ja auch noch angemietet. Und daran kann man natürlich auch so ein bisschen das Leiden ablesen, was das für die einzelnen Clubs dann bedeutet. Und deswegen finde ich es total gut, so einen Zeitraum auch dazwischen zu packen, dass jeder die Chance hat, vor Ort an seinem Standort seine Leute von diesen Sachen zu überzeugen und mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von uns als Geschäftsführern dann, da entsprechend ja Werbung dafür zu machen.
Sehr spannend. Und wünsche euch beide, dass ihr auf dem Weg zu euren Zielen, zu eurer Zukunft, zu euren Strategien die richtigen Entscheidungen trefft und dann auch entsprechende Erfolge da feiern könnt, sodass das für euch gelingen kann. Jetzt, bevor wir da nochmal einen Blick in die Zukunft werfen gemeinsam, sagt doch mal ganz kurz zum Ende dieses Gesprächs, was sind denn jetzt eure größten Herausforderungen, wenn wir jetzt auflegen, so für heute, morgen oder die nächsten Tage, was steht jetzt bei euch an in Bezug auf insbesondere das Business, das Sportbusiness, was eure Aufgabe ja mitbringt? Was sind jetzt die größten Herausforderungen in den nächsten Tagen, Wochen? Yannick?
Ja, wir müssen erstmal sportlich uns wieder in die Bahn bringen. Wie gesagt, unter dem Eindruck dessen, dass wir wirtschaftlichen Druck haben und wir jetzt den Spagat schaffen müssen zwischen einerseits die sportliche Leistung wieder aufbauen müssen und auch investieren zu müssen und andererseits erstmal die Gelder auch wieder generieren und Vertrauen zurückgewinnen müssen. Das heißt, ja, es ist intensives Spagat-Training bei uns momentan zwischen wirtschaftlicher Welt und sportlicher Welt und diese wieder positiv in Einklang zu bringen. Mhm.
Und Jan, deine größte Herausforderung jetzt in den kommenden Tagen?
Eine, die uns seit dieser Saison begleitet. Wir haben ein sehr neues, junges Team zusammengestellt mit einer ganzen Menge an Potenzial, an dessen Entwicklung wir mit meinem Coach zusammen natürlich ganz intensiv arbeiten. Also das wird uns begleiten, auch ins neue Jahr hinein. Ganz konkret für die nächsten Tage stehen die Vorbereitungen für unser Weihnachtsspiel auf dem Plan. Wir haben mit der Handball Bundesliga Motor Saporoschje in unseren Liga-Wettbewerb aufgenommen. Das heißt, der ukrainische Meister spielt bei uns in der zweiten Handball-Bundesliga mit, außer Konkurrenz. Ich glaube, ein ganz besonderes Signal nach draußen, was einfach Zusammenhalt anbetrifft. Und wir spielen am 26.12. Und das ist ein Spiel, ja, das beschäftigt uns natürlich total, weil wir einfach einen schönen Rahmen schaffen wollen. Und ja, so sieht der Plan aus.
Sehr schön, auch dabei gutes Gelingen und viel Erfolg und einen freien Kopf, den ich dir wünsche. Ihr habt beide, und das finde ich ja ganz passend, dass ihr dann unsere Gäste hier in diesem Podcast seid und beide zu dem Thema Vision, Strategie, Zukunftsplanung bereits eure Erfahrungen gemacht habt, eure Pläne gemacht habt oder in den Gremien entsprechend mitwirkt. Wir wollen in einem kurzen Folgegespräch darüber nochmal intensiver sprechen, nochmal ein bisschen tiefer eintauchen für einen ganz kleinen Augenblick. Und das dann entsprechend zu einem anderen Zeitpunkt ausstrahlen. Für heute danke ich euch ganz herzlich für den Austausch. Ich hatte mir zwischendurch mal die Frage gestellt, ob der eine wohl gern mal einen Handballverein führen möchte oder der andere eventuell gern mal einen Basketballverein führen möchte. Diese Frage stelle ich euch gleich nach diesem Podcast in unserem kleinen Off. Also erstmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Austausch. Ihr habt viele Themen aufgeworfen, die ich gerne an anderer Stelle auch nochmal vertiefen möchte. Viele Themen aufgeworfen, die uns in unserer täglichen Arbeit begleiten, über das Thema Personal, über die Emotionen und Ängste, die da auch mitschwirren, aber auch über das, was man an Perspektive, Zukunft und Loyalität auch aus der Partnerebene erfährt. Und das finde ich ganz großartig, denn das sind Erfahrungen, die wir gerne teilen wollen mit der Sport-Business-Community. Euch beiden ganz herzlichen Dank. Wir hören uns gleich nochmal wieder. Yannick, Jan, das letzte Wort in der Reihenfolge gehört euch. Vielleicht noch ein letzter Gruß an die Zuhörer. Und ich starte da jetzt mal mit Yannick.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und den sehr, sehr spannenden Austausch. Auch für mich nochmal in die Handballwelt einzutauchen. Sehr interessant. Und vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns mal beim Basketball an.
Dem schließe ich mich an und auch Dankeschön aus Coburg. War interessant, sich sportartübergreifend mit den gleichen Themen auseinanderzusetzen und ich hoffe, wir konnten ein paar Einblicke geben.
Vielen Dank, alles Gute und ich sag mal bis später. Das war's schon, unser Gespräch mit dem Jan Gohr von der HSC Coburg und mit Yannick Bienas von den Fraport Skyliners. Der eine im Basketball, in der ersten Liga knapp verblieben, der andere im Handball leider abgestiegen, aber durch viele Erfahrungen mit Auf- und Abstiegen schon dafür auch gewappnet. Und diese Erkenntnisse und diese, ja dann auch Emotionen, die dabei hochkamen, was den jeweiligen sportlichen Teil angeht, dass sich auch diese Emotion auf die Geschäftsstelle, auf die Mitarbeiter auswirkt. Das ist vollkommen verständlich, dass da Entscheidungen getroffen werden müssen. Und was das alles für Auswirkungen auf den jeweiligen Geschäftsbetrieb eines Sportvereins mit sich bringt, das haben wir hier heute erfahren in einem kleinen Ausblick. Und wenn euch das interessiert, mit beiden habe ich über die Zukunft gesprochen. Mit beiden habe ich darüber gesprochen, wie sieht eigentlich die Perspektive für, na sagen wir, in anderthalb Jahren aus, in dem Sommer 2024. Und das hört ihr in der darauffolgenden Folge, wenn wir über das Zukunftsbild dieser beiden Interviewpartner sprechen. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und wenn ihr mögt, auch fürs Teilen und Liken, denn wir wollen im Sport interessante und inspirierende Persönlichkeiten vor die Mikrofone holen und uns deren Geschichte anhören. Herzlichen Dank, bis bald, euer Stefan.